Lieber Michael, liebe Andrea, liebe Familie Michelfelder, liebe Gemeinde, wie komme ich zu der Ehre, anlässlich der Entpflichtung von Pastor Michelfelder hier die Predigt zu halten? Michael und ich, wir sind alte Studienkollegen. Wir haben 4 Jahre zusammen in Basel Theologie studiert und sind gemeinsam zum Theologischen Seminar in Hamburg gekommen, zum Kandidatenjahr. Sie mögen es vielleicht nicht glauben, über die Jahre bin ich ergraut, Michael ist nach wie vor blond. Ich bin bebrillt, das braucht er auch nicht, aber jetzt nicht. Man fragt sich, warum schickt man so einen jungen Mann in den Ruhestand? Aber der Ausweis oder der Kalender offenbart es, ist tatsächlich soweit. Und es war beim Eröffnungsgottesdienst des Theologischen Seminars 1977. Von der Empore vernahmen wir unerwartet plötzlich den Klang einer Geige. Der war so rein und brillant, dass nach und nach sich die Köpfe nach hinten und nach oben drehten, weil man wissen wollte, wer entlockt denn dem Instrument diesen wunderbaren Klang. Doch aufgrund der Architektur war niemand zu sehen. Erst nachher erfuhren wir, es war Michael Michelfelder, begleitet von einem Seminardozenten am Flügel. Warum erzähle ich das? Nach der Anfrage, hier heute die Predigt zu halten, anlässlich zur Entpflichtung, erinnerte ich mich an diese Begebenheit. Das musikalische Talent von Michael Michelfelder ist spätestens jetzt jedem bekannt, nachdem er gerade ebenfalls unsichtbar gespielt hat. Und mit Erinnerung an dieses Ereignis damals stieß ich auf das Bibelwort zu diesem Anlass. Als Gott seinem Volk das Gesetz gab, heißt es in 5. Mose 4, Vers 12, und der Herr redete mit euch mitten aus dem Feuer. Den Klang der Worte hörtet ihr, aber ihr saht keine Gestalt. Nur eine Stimme war da. Als Gott mit Israel am Horeb seinen Bund schloss und die 10 Gebote gab, konnte das Volk das Reden Gottes vernehmen, aber sie konnten ihn nicht sehen. Wir konnten damals den Klang der Geige hören, den Musiker aber nicht sehen. Gottes Volk konnte den Klang der Worte Gottes hören, ihn selbst aber nicht sehen. Was verbindet diese beiden Geschichten? So wie Michael die Geige zum Klingen bringen kann, kann er auch das Wort Gottes zum Klingen bringen. Und beides tut er mit großer Liebe, Leidenschaft und Disziplin. Das Wort Gottes zum Klingen zu bringen, ist mit das Schönste, woran ein Mensch beteiligt sein kann. Gott, der nicht zu sehen ist, zu Gehör zu bringen. Sich gebrauchen zu lassen, indem der Heilige Geist die menschlichen Worte bei der Bibelauslegung benutzt, sodass Zuhörer eine persönliche Anrede von Gott erfahren können. Manchmal sagen uns dann Gottesdienstbesucher nach einem Gottesdienst, dass sie sich persönlich von Gott in der Predigt angesprochen wussten. Durch dieses oder jenes und manchmal durch etwas, was ich so gar nicht gesagt hatte in der Predigt. Der Heilige Geist hat oft seltsame Umwege, um sich verständlich zu machen. Vielleicht wurde etwas aufgedeckt, eine Unsicherheit überwunden, eine Antwort erhalten oder Trost empfangen. Oder wenn Ratsuchende im seelsorgerlichen Gespräch erklären, dass es jetzt bei ihnen geklingelt hat, dann ist Gottes Wort zum Klingen gekommen. Was verbindet diese beiden Geschichten? Wenn man ein guter Musiker werden will, braucht man Voraussetzungen. Mindestens 4, möchte ich kurz mit uns bedenken. Erstens, eine entsprechende Begabung. Zweitens, eine Liebe zum Instrument. Drittens, Lernbereitschaft und Üben. Und viertens, Auftritte. Zum Ersten, eine musikalische Begabung lässt sich nicht einfach anerziehen. Die hat man oder hat sie nicht. Und dann kommt es darauf an, was man daraus macht. Um die Heilige Schrift zum Klingen zu bringen, braucht es Hörbereitschaft. Wer musizieren will, braucht ein musikalisches Gehör. Wer Gottes Wort weitergeben will, muss zuvor darauf hören können, hören wollen. Dazu gehört Freude an Sprache, an Literatur. Der Forscherdrang, Unbekanntes verstehen zu wollen, Hintergründe zu erhellen. Es braucht eine rhetorische Begabung, die die Menschen überhaupt zuhören lässt. Wichtig ist der genaue Blick auf die Menschen und ihre Lebenssituation, denn bei ihnen soll ja der Klang des Wortes Gottes ankommen, bei ihnen soll es klingeln. Zweitens, die Liebe zum Instrument. Kürzlich sah ich eine Erstklässlerin, die unbedingt Geige lernen möchte. Ihre Liebe zu dem Instrument ist so groß, dass sie nach Anweisung ihres Lehrers tatsächlich wochenlang die Saiten täglich mit großer Ausdauer nur zupft und lernt, die Geige richtig zu halten. Dabei hat sie noch nicht einmal den Bogen über eine Saite gezogen und einen Ton erzeugt. So groß ist ihre Liebe, dass sie das Instrument nur schwer aus der Hand legt. Um das Wort Gottes zum Klingen zu bringen, muss man es lieben. Michael, nachdem du als Teenager zum Glauben gekommen bist an Jesus Christus, hast du eine große Liebe zum Wort Gottes entwickelt. Mit der Bibel zu leben und sie immer besser zu verstehen, ist deine Lebenshaltung geworden. Und wenn Jesus sagt, meine Worte sind Geist und sind Leben, also etwas Lebendiges, muss man sie wie etwas Lebendiges behandeln, also mit Liebe und Offenheit, um sie richtig aufnehmen zu können. Von dem weltbekannten Geigenbauer Martin Schleske habe ich gelernt, dass ein Musiker, der nun wirklich zu etwas geworden ist, zu betrachten ist wie ein Mensch, dem das Instrument angewachsen ist. Also Körper und Instrument bilden eine Einheit. Und das kann nur über die Liebe geschehen. Sonst ist so etwas nicht möglich. Drittens, die Begabung und die Liebe zum Instrument machen noch keinen Musiker. Ohne Lernbereitschaft und viel Üben wird nichts draus. Und um das Wort Gottes besser zu verstehen, galt es zunächst Griechisch und Hebräisch zu lernen und dann in den theologischen Disziplinen von der Geschichte der Auslegung bis zur Auslegung der Bibel in unserer Zeit sich zu üben. So wurde Theologie für dich zu einer Leidenschaft, aber nicht Theologie um ihrer selbst willen, sondern Theologie als Dienst für das Reich Gottes und zu seiner Ehre. So hast du Theologie für den Gemeindeaufbau fruchtbar gemacht, das Wort Gottes zum Klingen gebracht, sodass es Menschen zum Glauben ruft und im Glauben stärkt. Mit weitem Herzen, eng an der Bibel, so habe ich dich erlebt, so sehe ich dich in dieser wunderbaren Kombination. So hast du Hörbereitschaft geweckt und das Wort Gottes in viele Herzen gepflanzt. Und dein weites Herz reichte bis zum Rand der Gesellschaft, als du in Backnang zum Beispiel selbst zu den Obdachlosen gegangen bist und dort eine Arbeit mit ihnen aufgebaut hast. Und die vierte Voraussetzung, um ein guter Musiker zu werden. Ohne Auftritte gibt es keine Entwicklung. Die Begabung, die Liebe und das Üben im Kämmerlein bringen noch keinen musikalischen Erfolg. Ohne die Auftritte gibt es keine Entwicklung. Das zum Gehör bringen hat Rückwirkungen. Es gibt Sicherheit und lässt erkennen, was wie ankommt oder auch nicht und wo man sich noch weiterentwickeln muss. So auch in der Predigt und in der Seelsorge. Nach jeder Predigt, nach jedem seelsorgerlichen oder evangelistischen Gespräch hat man wieder etwas dazugelernt. Ist man schlauer geworden? Hat man eine neue Einsicht gewonnen? Lieber Michael, nun hast du 40 Jahre lang Auftritte hinter dir als Pastor von evangelisch-freikirchlichen Gemeinden in Deutschland. Was tut eigentlich ein Pastor? Was ist das für eine Arbeit? Unser ehemaliger Bundeskanzler Gerhard Schröder würde vielleicht über die Pastoren ähnlich reden wie über die Lehrer. Das sind faule Säcke, hat er mal gesagt. Ja? Die haben da vormittags oder sonntags ihren großen Auftritt und ansonsten tauchen sie ab. Das kann man vielleicht von außen so sehen. Aber man kann es auch ganz anders sehen. Ein ehemaliger Generalsekretär der Europäisch-Baptistischen Föderation, kein Deutscher, aus einem anderen Land, der sagte mir mal, es ist in keinem Land so schwer, Baptistenpastor zu sein, wie in Deutschland. Ich dachte, oh, was bin ich für ein Kerl. Ja, die Gemeinden erwarten Führungsqualität vom Pastor. Aber welche Gemeinde will sich führen lassen? Das ist manchmal ein Problem. Heute Abend kommt im Fernsehen eine Dokumentation über zwei Pfarrer, ein katholischer und ein evangelischer. Und ich bin immer ganz klein geworden gegenüber den landeskirchlichen Pfarrern. Wenn ich mir deren Arbeitsaufwand vorstelle, vom Friedhof zur Hochzeit in die Schule und dann noch schnell was vorbereiten, das ist nochmal eine andere Schulnummer. Und heute Abend kommt eine Dokumentation, wo ein evangelischer Pfarrer, der in der DDR geboren ist und aus politischen Gründen 14 Monate dort in Haft war, der sagt, 14 Monate DDR-Knast haben mich weniger geschädigt als das Pfarramt. Von daher freue ich mich mit dir, dass du es gut überlebt hast. Manchmal mag es dir ergangen sein wie Mose, der das Volk 40 Jahre durch die Wüste begleitet hat, hast dich vielleicht an der Rückwärtsgewandtheit und manchem Starrsinn des Volkes Gottes gerieben, aber du bist immer weiter vorangegangen und hast auf die mutmachenden Kundschafter gehört, nicht auf die, die gesagt haben, das schaffen wir nie und das geht nicht und so weiter. Und nachdem du in deiner ersten Gemeinde deine Frau Andrea gefunden hast, war sie immer aktiv an deiner Seite. Besonders die junge Gemeinde hat sie mit ihrem Einsatz gefördert und mit Liebe begleitet. Angefangen bei den eigenen Kindern, die den Weg der Pastorenfamilie immer mitgegangen sind, manchmal vielleicht auch mussten, bis sie ihre eigenen Wege gefunden und gegangen sind. Und nun, Michael, schaust du nicht nur in das gelobte Land des Ruhestandes, sondern darfst es sogar betreten. Du bist also bevorrechtigter als Mose. Der Ruhestand, ich bin seit einem Jahr in diesem Zustand, der Ruhestand ist nicht das höchste Ziel im Leben und nicht das größte Glück, aber ein Glück darf es schon sein. Du hast den Klang des Wortes Gottes zu Gehör gebracht. Und wo es gehört wird und zum Gehorsam führte, war es eine besondere Freude und Segen auch für dich, eben daran beteiligt zu sein, wenn das Wort Gottes Frucht bringt. Aber mit Erreichen des Ruhestandes soll durch dich das Wort Gottes nicht ausgeklungen sein. Du bleibst berufener Pastor und Verkündiger, allerdings nicht mehr im verpflichtenden Dienstverhältnis. Du brauchst nicht mehr zu Sitzungen, und hast, das ist toll, plötzlich freie Abende. Du kannst kulturelle Veranstaltungen wahrnehmen und manches mehr. Du kannst aber auch Einladungen zur Verkündigung weiter wahrnehmen, aushelfen, schreiben, was das Herz begehrt oder was Gott dir aufs Herz legt. Nur nicht in Forchheim. Hier nicht zunächst. Mit der Entpflichtung solltest du und die Gemeinde auch eine Zeit der Entwöhnung wahrnehmen. Habe ich auch gemacht. Es will erst mal realisiert sein, wenn man als Pastor in der Gemeinde ja bleibt, es will erst mal realisiert werden, dass du von nun an hier nicht mehr der zuständige Pastor bist. Das ist für dich wichtig, ist aber auch für die Gemeinde wichtig. Ja? Wenn er jeden Sonntag hier genauso auftauchen würde wie bisher, dann würde dir immer noch das ist der Michael, das ist der Pastor. Nein, erst mal etwas Abstand, etwas Passivität, das wird allen gut tun. Der Gemeinde wünsche ich dabei eine gelingende Nachfolgeregelung. Advent ist die Zeit der erwarteten Ankunft. Allerdings nicht die Ankunft eines neuen Pastors oder Pastorin. So wichtig sind wir auch wieder nicht. Im Gegenteil, in der pastorenlosen Zeit merkt eine Gemeinde erst oft, was sie alles selber kann, weil der Herr der Gemeinde sie mit so vielen Gaben ausgestattet hat. Diesen Herrn, Jesus Christus, den erwarten wir. Als Christen haben wir seine Stimme gehört, haben den Klang seiner Worte vernommen, mit denen er seine Wiederkunft angekündigt hat. Auch wenn wir seine Gestalt nie gesehen haben, wie das Volk Gottes am Horeb, glauben wir seinen Worten. Wir werden ihn sehen bei seinem Erscheinen, wenn er alles neu macht und das Reich Gottes vollendet. Darauf leben wir zu. Das machen wir uns neu bewusst im Advent. Ob mitten im Leben oder im Ruhestand. Amen. Nun aufwärts vor den Blick gewandt in den Ruhestand. Lied 402 wollen wir gemeinsam singen.